zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Hallo und sonst so?
Dies waren die Worte niemand Geringeres als Stettolino della Stetta aus Nerschau della irgendwo in Sachsen. Es ist Sonntag, 17.04 Uhr. Es ist wieder Distanz und Gloria hier. Das reimt sich, das ist aber nur Zufall. Wir haben eine neue Folge hier am Start. Also jetzt fängt sie an. Wir wissen nicht, wie sie aufhört, aber wir wissen, dass sie jetzt anfängt. Und schauen, wir arbeiten uns hier durch den Wust der Ereignisse der letzten Woche einfach mal durch und gucken, was passiert. Der Städt hat sich schon bemerkbar gemacht, aber wir wollen natürlich wissen, denn das ist das, was den geneigten Hörer, die geneigte Hörerin interessiert. Wie geht es dir zur Hölle, du fettes Schwein?
Hallo?
Du musst jetzt was sagen. Es ist immer noch ein auditives Medium.
Ach so, das ist, naja, wenn das so ist, dann, also, wie war das Podcast, würdest du mit mir machen?
Genau, sowas.
Ach so, wo man was erzählt.
So ist es.
Ach, das muss schon wieder furchtbar sein. Stell mal vor, du wartest in der Woche auf den Podcast, sitzt in deinem Auto früh um 8, Montag und dann das. Und das jetzt auch schon seit 3 Minuten. Stell mal vor.
Kriegst du so eine unprofessionelle Scheiße ans Ohr gesabbelt. Wirklich, ja. Also. Ein Glück werden wir hierfür nicht bezahlt, sonst könnten die Leute ja ihr Geld zurückverlangen.
Genau. Aber so können wir unser Geld zurückverlangen. Naja, egal. Jedenfalls, mir geht's gut, um deine Frage zu beantworten. Ich habe sehr solide Laune, was schon mal schön ist.
Hört man selten.
Ja.
Also vor allem genau. In den letzten 2 Jahren hat man es selten gehört.
Ist richtig. Und man hat so einen Cliffhanger jetzt gehabt.
Na? Und hängt der noch?
Der hängt noch. Und die Frage war, um den mal jetzt abzuhängen, ob wir es geschafft haben, das Carport abzubauen und zu uns zu transferieren.
Ja, stimmt. Ich weiß bloß, dass wir es abgebaut haben, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist.
Ich habe es nicht angezündet.
Das ist gut. Es hätte aber gut gebrannt. Das ist schließlich aus Holz. Also, gestellt, wir müssen ein bisschen Kontext schaffen. Das geht so nicht. Es gibt ja vielleicht auch Menschen und Menschen, die hier das erste Mal einschalten, nicht wahr?
Das stimmt. Also,
es ist so, der Polos hat ein Grundstück. Dieses Grundstück soll leergeräumt werden, aus Zwecken. Und da stand ein Carport drauf, für das sich der Herr Städt und seine holde Angetraute sehr interessiert haben, weil es bei ihnen auf den Hof zu vielen Tieren deutlich besser passt, als auf ein Grundstück, wo irgendwann mal ein Haus hingebaut werden soll.
So. Genau, dieses Carport wird aber umfunktioniert werden als Unterstand für Tiere auf der Weide.
So ist das nämlich. So. Also haben wir uns getroffen in der letzten Woche und haben es an einem Tag abgebaut und am nächsten Tag oder beziehungsweise 2 Tage später abtransportiert. Also ihr habt es abtransportiert. Ich habe dann nur beim Aufladen und beim Rauswinken geholfen. So, und jetzt kommst du.
Wobei, beim Rauswinken du einen ganz hervorragenden Job geleistet hast. Wir haben nämlich deines Nachbarn Grundstücksfläche, wo ein bisschen Wiese ist, nicht berührt. Es wurde dann trotzdem natürlich genau beobachtet, ob das so war oder nicht.
Auch da muss man vielleicht ein bisschen Kontext schaffen. Also an
Bitte,
diesem Grundstück.
Dafür bist du da.
Schräg
ich bin fürs Erzählen da.
An diesem Grundstück schräg gegenüber, also nicht mal unmittelbar neben mir, sondern gegenüber, sagen wir mal, wohnt eine Dame und ihr Mann, die schon etwas in die Jahre gekommen sind, aber so Stereotyp des Stasi-Deutschen, ja, wie man sich das vorstellt. Also sobald da irgendwas passiert, sobald sich was bewegt, stehen die am Fenster und gucken, was die so machen. Und sobald jemand ihren heiligen Rasen betritt, kriegen die schon Schnappatmung. So, und haben da auch schon vorher so das eine oder andere gehabt. Also man ist sich jetzt nicht wirklich oft begegnet, aber wenn, dann waren es immer irgendwie einigermaßen eigenartige Begegnungen. Also Beispiel, um da auch mal ein bisschen Kontext zu schaffen. Wir hatten im Herbst draußen sozusagen die Hecke beschnitten und da fällt natürlich so allerlei Grünschnitt an. Und da turnte sie dann auf einmal, also sie kam im Auto an, parkte ein, stieg dann aus, ging nochmal zurück, guckte, was wir so machen, nahm demonstrativ, ohne guten Tag zu sagen, ein Blatt und warf es in unseren Grüncontainer und sagte, aber sie machen das schon weg. Worauf ich dann sagte, schönen guten Tag erstmal, kann ich Ihnen helfen? Und da war Ruhe und dann, na, Sie waren doch zuerst hier. Ich sage, genau, kann ich Ihnen helfen? Naja, und dann stolzierte sie wortlos wieder weg. So. Und ähnlich war das jetzt also wieder. Wir hatten also penibelst darauf geachtet, mit diesem äußerst sperrigen Container bzw. Anhänger bloß nicht den heiligen Rasen zu treffen. Deswegen hat das Ganze auch eine halbe Stunde gedauert. Man sah auch im Augenwinkel schon, dass Kollege Stasi-Nachbar schon am Fenster stand und guckte, was passiert. Und dann waren wir mit dem Anhänger raus und er schaute. Also man muss sagen, es hatte die Tage vorher geregnet und da war natürlich dann, also da sind auch viele Lieferwagen, die dort unterwegs sind, die tatsächlich dort einfach auf dem Rasen offenbar lang gefahren sind, warum auch immer, und da auch eine Spur hinterlassen haben. Aber jetzt versuch mal jemandem, der sich in den Kopf gesetzt hat, dass du das warst, klarzumachen, dass du das nicht warst. Und kam also an und guckte erstmal blöd und auch da fragte ich, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Und da sagte er, deutete er so auf seinen Rasen und sagte, ja, sieht schön aus, ne? Ja, toll, kann ich jetzt wieder schön machen. Sag ich, ja, das ist nicht glücklich, ich weiß, aber wir waren es nicht. Ach, Sie waren es nicht, na dann. Ich sage, nee, wir waren es nicht. Wenn uns das egal gewesen wäre, ob wir auf Ihren Rasen fahren oder nicht, dann hätte das deutlich schneller vonstatten gehen können hier. Dann hätten wir hier nicht eine halbe Stunde rumrangieren müssen. Naja, und dann, und man merkte richtig, wie, also sein Plan, sich jetzt tierisch deutsch aufzuregen, so in seine Einzelteile zerfiel, weil ich erstens schlagende Argumente hatte und zweitens ich dann auch noch die Königskarte gezogen habe, nämlich gesagt habe, ja, ich kann das total verstehen, dass Sie sich darüber ärgern. Ich würde mich wahrscheinlich auch aufregen, wenn hier permanent jemand über meinen Rasen fährt. Und das war so der Moment, wo dieser Wutballon in sich implodierte und man wirklich, also wenn es möglich gewesen wäre, wäre ihm an der Stelle Dampf aus den Ohren gekommen, weil er nirgendwo anders hin konnte. Es war sehr interessant, aber ich versuche bei sowas dann immer möglichst ruhig zu bleiben und den Leuten auch, also das tut denen ja viel mehr weh, als wenn die dort einfach nur sinnlos ihre Wut rauslassen können, wenn sie feststellen, verdammt, erstens ist das gar nicht so ein Arschloch, wie ich dachte und zweitens habe ich vielleicht doch ein bisschen sehr vorschnell reagiert und das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Jedenfalls war er danach sehr ruhig und sagte dann so in seinen nicht vorhandenen Bart, naja, dann muss ich das jetzt halt hier wieder alles neu machen. Da sagte ich, ja, das tut mir sehr leid für Sie, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. So war das.
Das ist so, dass du das wirklich ganz mit Bravour gemacht hast, auch sehr respektvoll ihm gegenüber, natürlich mit einer gewissen Spur von, ich will hier damit nichts zu tun haben und deshalb rede ich mich jetzt auch raus, aber am Ende, wir haben ja nichts gemacht, wir haben ja nichts kaputt gemacht an der Stelle. Und du hast aber trotzdem für ihn in entsprechenden respektvollen Umgang geklärt, dass klar war, hier bin ich nicht derjenige, der hier anzuschnauzen ist. Und das fand ich gut, weil man natürlich auch hätte jetzt eine Diskussion vom Zaun brechen können, aber in dem Moment, in dem man sagt, und es war ja auch nicht falsch, ne, es war ja nicht gelogen zu sagen, ich kann das verstehen, mir würde das auch auf den Keks gehen, wenn ich hier mir Mühe geben würde und da fährt jemand drüber, da guckt man sich gegenseitig auf derselben Augenhöhe an. Und man ist ja selber, man wird ja von oben herab betrachtet und man hebt sich dann eben selber, ohne dass man rumschreit oder irgendwie unsachlich wird, auf die Augenhöhe des anderen hoch. Und das ist ganz hervorragend.
Naja, ich glaube,
weil auf die Art und Weise kann man darüber reden.
Ist schön. Ich glaube, dass das Argument, das was bei ihm dann doch ziemlich gezogen hat, war eben das der Zeit. Also wir haben uns ja wirklich dort fast eine halbe Stunde hin abgerackert, irgendwie diesen dämlichen Anhänger da wieder raus zu manövrieren, was wirklich eine große Herausforderung war. Und ich beneide euch da, wie ihr im Team, du und deine Frau, da zusammengearbeitet habt, wie das wunderbar ineinander gegriffen hat, dieses Zahnradgebilde. Also wie gesagt, wenn es uns egal gewesen wäre, hätte man auch einfach volle Esse einmal mit dem Passat dort über die Wiese fahren können und dann wäre es das halt gewesen, aber das war es uns eben nicht, deswegen haben wir ja so lange rumgeeiert. Und dann hat er halt noch nach Ausflüchten gesucht, aber immer wenn hier ein Auto steht, dann müssen die alle über meinen Rasen fahren, wo ich sage, ich stehe in den letzten Monaten vielleicht einmal mit dem Auto vor meinem Grundstück, das muss auch irgendwie gestattet sein, wo soll ich denn hin? Ich kann ja nun nicht in Dresden parken und dann nach Leipzig laufen, nur weil da er seinen heiligen Rasen dort hat.
Also, und die müssen da vor allem auch nicht über den Rasen fahren, weil die einfach, wenn die im gescheiten Abstand vorbeifahren, auf jeden Fall auf der Straße bleiben können.
So ist es. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Ich stehe halb auf meinem Rasen vor dem Grundstück, damit keiner über seinen fährt. Und das ist dann das, was dann mal schnell unter den Teppich gekehrt wird. Also da gab es einfach so ein paar Dinge. Ich glaube, ihm ist dann vielleicht mittlerweile, also mitten in der Diskussion auch klar geworden, dass er vielleicht ein bisschen vorschnell da war, weil es eben nicht nur eine Lösung des Problems gibt, was er dort gesehen hat, sondern durchaus mehrere. Und es ist einfach wirklich so, dass dort Lieferwagen, es ist eine 30er-Zone, da durchrammeln. Da habe ich dann versucht, das Gespräch elegant hinzulenken, dass es ja auch andere gibt, die deutlich rücksichtsloser dort durch die Gegend fahren. Also im Zweifelsfall ein bisschen Whataboutism eingestreut, um sich selbst ein wenig aus der Schusslinie zu nehmen. Aber es ist in dem Fall tatsächlich auch einfach wahr. Also dort fahren wirklich Lieferfahrzeuge zum Teil mit 50, 60, 70 Sachen durch, die auch, denen das auch völlig egal ist, ob sie dann Rasen mitnehmen oder nicht, weil sie auch nur einmal da sind. Also das ergibt schon in der Argumentation keinen Sinn, weil ich bin ja zumindest Stand jetzt noch relativ regelmäßig dort und muss das also aushalten, dass die Nachbarn dort am liebsten mit der Nagelschere jeden ihre Halme trimmen würden. Aber so ein Lieferdienst, der damit unter einmal ist und dann nie wieder, warum soll den das scheren, was der mit seinem Rasen macht?
Also, ja. Also ja. Was ich interessant finde, ist, dass wir darauf jetzt ungefähr 5 bis 7 Minuten verwendet haben, was zeigt, dass wir uns über sowas Gedanken machen. Und auch wenn man das vielleicht denkt, sowas geht an mir nicht spurlos vorbei, weil ich es immer ärgerlich finde, wenn die Leute aus Kleinigkeiten Elefanten machen. Eigentlich ist das für die wahrscheinlich keine Kleinigkeit, für uns halt schon. Und
das ist völlig in Ordnung.
Das habe ich einfach noch nicht verstanden, warum das so ist.
Ich finde das völlig in Ordnung, wenn Leute sich oder wenn Leute denken, dass sie es nötig haben, sich über das Äußere ihres Grundstückes zu definieren, so be it. Ja, das ist jeder wie er braucht. Ich finde halt, also das eine ist, ich glaube, streng genommen ist es noch nicht mal ihr Rasen, weil ich glaube, ihr Grundstück endet tatsächlich dort, wo die Hecke steht oder der Zaun oder was das dort ist. Das ist bei mir auch so. Also ich muss das Grundstück mit bepflegen, weil es streng genommen sozusagen zu dem Bereich gehört, um den ich mich kümmern muss, wo ich auch Schnee schippen muss und so. Aber soweit ich weiß, gehört es eigentlich nicht zum Grundstück, sondern das Grundstück beginnt dort, wo das Tor steht, beziehungsweise wo der Eingang ist. Sei es drum. Das andere ist aber, wenn es für mich so eine große Sache ist, dann ist es trotzdem immer so, dass der Ton die Musik macht. Und es ist halt ganz was anderes, bestimmt, ob ich mich da passiv-aggressiv hinstelle. Und ich meine, ich wusste ja, warum der das macht. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich auf den Kopf gefallen bin. Mir war ja klar, warum der sich dorthin stellt und mich so dämlich anguckt. Dass der mir jetzt nicht freundlich guten Tag sagen wollte und wieder gehen wollte, da musste ich jetzt kein Prophet für sein. Ich kann doch zu den Leuten hingehen und sagen, ach, also übrigens, auch das ist nicht passiert. Ach, Sie sind hier der neue Nachbar, schönen guten Tag, herzlich willkommen. So, also ich glaube, das Grundstück habe ich jetzt seit 4, 5 Jahren oder sowas. Und war auch ein paar Mal schon da und der stand jedes Mal am Fenster. Also es hätte immer die Möglichkeit gegeben, mal kurz rüberzukommen. Er hätte sich das ja von mir aus auch gerne aus nächster Nähe angucken können, wenn es ihn so interessiert, was auf meinem Grundstück passiert. Also da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Also sozusagen immer in einem irgendwie freundlichen Umgangston miteinander. Und womit ich halt überhaupt nicht umgehen kann, ist, wenn Leute einfach zu mir kommen, mich nicht kennen, überhaupt kein Interesse haben, sondern einfach nur rumscheißen wollen. Da habe ich wirklich, also da kriege ich auch einen Hals. Ich musste mich auch in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe mich einmal ganz kurz weggedreht, als er kam, und musste einmal ganz tief durchatmen, um erstmal rauszufinden, okay, wie gehe ich jetzt überhaupt vor? Weil in mir gibt es dann auch einen Moment, der dann sagt, so ähnlich wie so ein Hund, ja, du schreist den einmal tierisch, ohne dass der damit rechnet, an. Und hoffst, dass du ihn so erschreckst, dass er umkehrt und nie wiederkommt.
Thomas Kant war der eben, ja, dann hast du ein Problem, ja.
Ja, wenn du aber Pech hast, ja, das ist das eine, also das eine ist die Reaktion. Und das andere ist ja auch, es kann ja in so einem Alter auch mal passieren, dass die einfach tot umkippen mit dem Herzinfarkt dann daraufhin auf so einen Schreck. Das würde ich mir jetzt auch ungern, also vor allem nicht wegen ein bisschen Rasen, der dort, also das fände ich ein bisschen viel. Das wäre auch, also das wäre eine Beerdigung der Marke unnötig.
Also es soll ja vorgekommen sein, dass der Thomas Kantor, der außer Dienst Georg Christoph Biller, in einer Sitzung, wo einfach genau das stattfand, aber halt auf politischer Ebene, er mal Folgendes von sich gegeben haben soll, weil es ihm einfach alles auf den Sack ging und überhaupt nicht vor und nicht zurück.
Ja, du musst dazu aber sagen, zugehört das, hat und alles. Das ging schon stundenlang, also die saßen da offenbar in dieser, genau, Stadtratssitzung schon eine ganze Weile.
Ja. Und dann hat er bloß, also angeblich, das hatte er selber erzählt, also es ist gut möglich, dass es wirklich so stattgefunden hat, dann einfach nur noch gemacht. Ich stell dir das mal vor, du sitzt da, sitzt der Thomas Kantor gegenüber und dann das. Also,
naja, einfach so.
Das ist dermaßen also großartig.
Du könntest auch so ein bisschen so einen verrückten Meme, ne? Du machst einmal und dann chill. ruhig, jetzt nicht hier bellen. So, das ist so in der Richtung. Es gibt viele Wege, aber ich habe also ich muss ganz kurz tatsächlich in mich gehen und überlegen, okay, was ist jetzt hier die am sinnvollsten deeskalierende Vorgehensweise, weil man weiß ja auch nie, wie solche Leute reagieren. Ja, es gibt ja heutzutage auch hinreichend Leute, die dann, keine Ahnung, mit einem Messer dastehen oder vielleicht eine Pistole zücken. Also ich meine, das wird ja jetzt wahrscheinlich in Leipzig nicht passieren, so auf, also je nachdem, mit wem du dich da anlegst.
Ach, solche Leute aber nicht. Die würden niemals was machen, was unkorrekt ist.
Ich bin totaler Freund von Deeskalation in solchen Momenten, den Leuten klar zu machen, dass ihre Wut bei mir völlig an der falschen Adresse ist, weil es mich erstens überhaupt nicht anficht. Also es ist nicht so, dass du mich damit in eine hitzige Diskussion kriegst, indem du mich anbrüllst, in seltensten Fällen. Wenn das Thema hitzig ist, dann kann ich auch, aber wenn jemand zu mir kommt und mich grundlos anbrüllt, dann muss ich meistens lachen, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das geht bei mir links rein und rechts raus. Dafür waren wir auch zu lange im Knabenchor und kennen, dass Leute sinnlos auf dich zukommen und irgendwelchen Scheiß erzählen. Das ist
dann erstmal sagt, und jetzt?
Ja, genau. Das hätte ich auch machen können. Ja, und was machen wir jetzt?
Ja, genau.
Wie wollen wir es machen?
Ja. Aber so wie du es gemacht hast, ist eigentlich am besten. Einfach dann auch einfach Verständnis zeigen und so weiter und so fort. Ja.
Gut.
Ich würde jetzt gerne ein anderes Thema anschlagen.
Bitte, ich bitte darum.
Ich war heute fliegen, mal wieder.
Schön, freiwillig oder?
Mit meiner Großtante. Ja. Mit meiner Großtante und meinem Papa. Das ist so, dass ich eine Liste habe von Leuten, mit denen ich mindestens einmal fliegen will, in deren und in meinem Leben. Und das war sehr, sehr schön. Die ist 82, ja, meine Großtante, oder wird dieses Jahr 82, jetzt ist sie 81. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil die dann nicht mehr damit rechnen, dass es sowas überhaupt nochmal gibt. In so einem kleinen Flugzeug zu fliegen ist ja auch was anderes als mit so einem großen. Da musst du jemanden kennen, in der Regel.
Absolut.
Und dann, und das war sehr schön. Wir sind also über Leipzig nochmal geflogen und über Wurzen, Grimma, Hubertusburg, nach Halle, dann war sehr, sehr cool. Das geht relativ schnell, alles etwas unter einer Stunde. Und dann sind wir zurück nach Leipzig. Und es ist so, dass heute jetzt, Achtung, Flugzeugtechnik. Schuhanzieher, habt ihr das gehört? Das ist sie, jene Dame, die, wir haben dann noch Kuchen gegessen hinterher. Hier bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause. Jetzt Flugzeugtechnik, es gibt einen sogenannten Transponder, da ist es ein Mix aus Answer und Transmit. Ja.
Also Transmit. Du meinst also Responder und Transmitter.
Responder, genau. Receiver und Transmitter, so ist es. Receiver und Transmitter, das ist ein Mix daraus. Transponder, und damit kann man zum Beispiel auf Flightradar 24 Flugzeuge tracken. Aber eben ist Flightradar 24 bloß eine zivile Nutzung oder beziehungsweise eine Nutzung, die eben damit abfällt. Eigentlich ist dafür da, dass der Tower und verschiedene Radarlotsen den Flieger sehen können. Das haben Verkehrsflieger und das haben die meisten kleinen Flugzeuge auch. Und dieses Gerät, wie wir feststellten, funktionierte nicht. Das haben wir allerdings erst in der Luft festgestellt, weil wir nicht auf dem Schirm des Towerlotsen auftauchten, obwohl wir offensichtlich gestartet sind. Und dann hat er jetzt gefragt und dann habe ich gesagt, das Ding ist an und es ist genauso geschaltet, wie es soll. Man sieht uns trotzdem nicht. Ja, man sieht euch trotzdem nicht. Okay, dann müssen wir davon ausgehen, dass das Gerät nicht funktioniert. Können wir trotzdem hier weiterfliegen? Also das ist so, man darf das. Ich habe mich, das erfährt man. Man darf das weitermachen, man darf weiterfliegen. Man taucht halt bloß eben nicht auf dem Schirm auf. Das ist aber im Sichtflug kein Problem, weil du im Sichtflug sowieso selber, also wenn du nach Sicht fliegst, selber für deinen Flugweg verantwortlich bist und für die Vermeidung von Zusammenstößen und anderem Verkehr und so weiter und so fort. Das heißt, das ist erlaubt, ohne zu fliegen. Ist natürlich ein bisschen für die Lotsen nicht so cool, weil die halt nicht genau sehen, wer du bist. Die sehen, wo du bist, über das Primärradar, weil man ja trotzdem auf dem Radarschirm auftaucht, weil man ja die Wellen zurückgeworfen bekommt, die elektromagnetischen Wellen. Radar funktioniert so, dass du dann einfach die Wellen reflektierst. Das ist natürlich trotzdem so, die ausgesendet sind. Also das heißt, aber es steht dann halt nicht mehr.
Das heißt aber, die sehen dich schon grundsätzlich, die können dich bloß nicht zuordnen, weil sie keine Flugzeugkamera und sowas dabei haben.
Ja, okay. Und deshalb muss ich halt ein paar mehr Sachen sagen. Deshalb muss ich zum Beispiel sagen, ich bin jetzt da, dann wissen die wieder, aha, dieses Ding ist der. Mhm. So, ne? Und das ist also trotzdem erlaubt. Und Das hat auch ganz hervorragend funktioniert. Die haben gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem, dann machen wir das eben so. Und dann, wenn ihr wieder zurückkommt, sagt ihr Bescheid. So, fertig. War überhaupt kein Problem. Wie gesagt, VfR darf man das unter gewissen, also Sichtflugbedingungen darf man das unter gewissen Bedingungen und Regularien, die man einhalten muss. Ist wirklich nur Kleinigkeiten,
ganz kurz,
die man dazu wissen muss.
VfR, Visual Flight
Rules.
Rules, gut, okay.
Genau.
Wollte ich bloß kurz klären nebenbei.
Richtig. Und dann gibt es noch IFR, Instrument Flight Rules. Genau, also wie gesagt, von dem Flug her hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht, außer dass ich halt noch mehr rausgucken musste als sonst, was aber ja okay ist beim Sichtflug, dafür macht man es ja. Und war auch mal spannend zu wissen, dass man auch mit was fliegen kann, was, wo eben mal ein kleiner Fehler drin ist und das den Flug nicht deutlich unsicherer macht. Na, ist natürlich eine Einbuße der Sicherheitsstufe, aber ist super unkritisch, wenn man weiß, dass es so ist. Und
wenn keiner von der Seite kommt, den man nicht sieht.
Genau, dafür macht man dann eine Verkehrsbeobachtung. Ne?
Ja.
Ja, so viel dazu. Es war sehr, sehr schön.
Ja, das heißt, und wie darf ich fragen, wie hat denn deine Großtante darauf reagiert? Die ist ja wahrscheinlich auch keine 20 mehr, könnte ich mir vorstellen. Und
das
ja, ist ja doch mitunter,
ganz großartig.
Das ist ja doch mitunter eine Umstellung, wenn Leute das erste, also frag mich, wenn Leute das erste Mal in so einer kleinen Möhre sitzen, das ist ja doch was anderes.
Ja, die ist vor 40 Jahren das letzte Mal geflogen und das war auch das einzige Mal jemals
bei ihr. Also aber auf Flugangst oder so gar keine Rolle?
Hat die nicht.
Guck an.
Nee, die hatte Respekt, weil sie nicht wusste, was passiert, aber das, da erklärt man halt alles, was man so macht. Und
das kenne ich.
Dann
das hat ja bei mir auch
überhaupt kein Ding.
Nicht wahr?
Ja. Wie gesagt, sobald man alles erklärt, dann ist es meistens leicht. Aber genau bei dir hat es auch sehr gut geklappt. Also ja. Ich habe immer noch Respekt davor.
Ja.
Ja, war sehr schön.
Das glaube ich. Ich mache heute so einen richtig faulen Sonntag. Ich habe das Gefühl, das sage ich die letzten Wochen, aber es ist wirklich der letzte Sonntag des Urlaubes. Ab morgen geht es dann wieder zurück aufs Zirkuspferd. Ich hatte gestern ja meine erste Passion dieses Jahr. Und das war eine recht schöne Angelegenheit, muss ich sagen.
Ich habe ja auch überlegt zu kommen, ne?
Ja.
Das kannst du dich erinnern.
Ja,
es hat sich aber, weil wir jetzt eben gestern Abend zu meinen Eltern gefahren sind, das mit dem Fliegen hat sich relativ spontan ergeben, dass das eben heute passte. Ging es leider nicht.
Ja, alles
aber gut. Ich weiß, dass ein anderer Freund von uns, der auch Chorleiter eines Chores ist.
Ja, so ist das. Der war da.
Da war.
So ist es.
Ja.
Ja. Also es war tatsächlich von meiner Seite ein bisschen so, dass es, also es war, ich war einfach ein bisschen müde. Ich hatte lange Zeit zu tun, sozusagen. Also war es ja auch eine lange Partie. Und es ist immer, also wenn du nicht ganz ausgeschlafen bist und total auf der Höhe, im wahrsten Sinne, dann ist es schon immer ein ganz schöner Kampf gegen einen selber, muss ich sagen. Also es ist schon echt immer anspruchsvoll. Ne? Aber ich meine, das wirst du ja auch kennen. Es gibt ja, also es ist ja kein Tag wie der andere und man hat unterschiedliche Probleme mal hier und mal da. Und da sich dann wieder rauszuarbeiten, das macht es dann auch spannend, finde ich. Und das ist auch irgendwie die Aufgabe, das dann professionell hinzukriegen. Das war aber dann gestern doch eine sehr, sehr angenehme Sache mit sehr freundlichen Kollegen. Das hat viel Spaß gemacht. Da habe auch alte Freunde wieder gesehen, mit denen es immer wieder Spaß macht, da zu singen. Und allgemein einige Leute da auch. Das war ein schönes Projekt, muss ich sagen.
Ja. Ist es denn so, dass es dir gut gelungen ist?
Ja, überwiegend. Also es ist tatsächlich so, dass es einen technischen Fehler bei mir gab, der sich auch leider sofort bemerkbar gemacht hat bei einer sehr exponierten Stelle. Das ist nicht schön, aber es passiert halt anderen auch. Aber es ist gemessen an der Länge der Rolle absolut verschmerzbar und es ist auch der einzige gewesen. Ansonsten war das, glaube ich, eine grundsolide Vorstellung. Klar geht es immer besser und ich weiß auch, dass ich das noch besser kann. Aber das ist also so das erste Passion, beziehungsweise so das erste Konzert nach so einer Urlaubszeit, die jetzt war, ja, einer längeren, ist halt immer speziell. Ich war auch gestern ziemlich nervös, muss ich sagen. Obwohl der Rahmen das jetzt gar nicht unbedingt, also der Rahmen ist da relativ egal, ob ich das dann vor, keine Ahnung, vor 1000 Leuten in der Kirche mache oder vor 500 oder vor 200, ist dann auch egal. Es ist mehr so dieses, komme ich durch, wie sind die Kräfteverhältnisse, bin ich gut drauf, so diese Fragen, die man sich immer stellt, wo man beim ersten Konzert nach längerer Zeit tendenziell immer ein bisschen überempfindlich ist als Sänger, also ich zumindest, ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen anders, aber du willst ja irgendwie immer auf höchstem Niveau abliefern und da ist dann immer die Frage, ich stelle mir das ein bisschen vor, wie das erste Bundesligaspiel nach 6 Wochen Trainingslager oder 4 Wochen Trainingslager, Du weißt, du hast was getan, du weißt aber nicht im Vergleich sozusagen, auf welchem Level bewegst du dich gerade. Mit dem Unterschied, dass ich mich halt immer an mir selber messe und nicht mit anderen Leuten.
Ja, ich denke, ich kann es verstehen. Also ich kenne es auch vom Sängerischen selber. Also halt Ensemble hauptsächlich, daher kenne ich es. Aber wenn wir auch lange nichts gemacht haben, dann habe ich mich nicht gut gefühlt, so insgesamt. Oder dann war es halt mehr Arbeit, sehr viel mehr Arbeit.
Ja, ich hatte neulich auch mal, das kam vielleicht auch noch dazu, ich hatte neulich mal eine Probe, wo ich wirklich irgendwie mal eine Faxendicke hatte, weil es irgendwie so gar nicht funktionieren wollte technisch. Das habe ich auch vorher ewig nicht gehabt. Aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Conclusio gewesen aus, also bei uns ist das Jahr, der Jahresanfang meistens ein bisschen leerer durch die Weihnachtszeit, die einfach sehr voll ist. Das ist ganz normal, da ist der Markt einfach übersättigt dann auch erstmal und Januar, Februar sind in der Regel jetzt einfach nicht so wahnsinnig viel Bedarf. Das geht dann so mit Passionszeit wieder richtig los, das Jahr. Und von daher, also kommst du dann sozusagen aus einer Phase, wo eh nicht so wahnsinnig viele Konzerte sind. Und dann haben wir Repertoire gesungen, wo meine Funktion im Ensemble, das ist vielleicht auch nicht ganz unspannend, das mal zu erzählen. In der alten Musik markiere ich ja meistens, auch wenn es Tenorlage ist formal, trotzdem aber ein Alt. Also wir transponieren das ja so, dass es geht. Und ich habe als Alt eine andere Funktion im Akkord und auch im Ensemble als Tenor. Und wenn ich längere Zeit quasi in einer Altfunktion singe, dann ist das schon merklich, dass ich kein Alt bin. Unabhängig von der Höhe. Das hat dann mit der Höhe gar nicht unbedingt was zu tun. Sondern es ist dann einfach die Füllfunktion des Altes. Es ist einfach noch weniger sanglich als Tenor, sozusagen.
Ja.
Und wir hatten einfach zwei oder ein Programm, wo ich eigentlich nur in der Altfunktion war und dann lange nicht gesungen und dann haben wir geprobt. Das war auch wieder ein Programm, wo viel Altlage war und irgendwo habe ich mich dann festgefressen technisch und da hatte ich mal kurz die Faxendicke. Da habe ich dann gesagt, Leute, ich glaube, das hat heute keinen Sinn, lasst uns morgen nochmal drauf gucken.
Ihr habt dann auch das Stück nicht mal weiter geprobt?
Nee, wir haben dann tatsächlich, also es war sowieso, glaube ich, das vorletzte Stück, wir haben dann an der Stelle einfach dann aufgehört zu proben für den Tag. Und haben mit anderen
Dingen. Kommt das selten vor?
Das kam noch nie vor. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber es war einfach, es ging halt um nicht viel. Es war halt Ansingen für und Noten sichten. Also es war jetzt nicht so, dass es um Leben und Tod ging. Dann wäre ich auch wahrscheinlich anders vorbereitet gewesen. Es war mehr so dieses Konglomerat aus 3 Jahren, sagen wir mal, technisch wenig richtig gesungen zu haben, jetzt so aus Corona kommt, dann eben diese Altfunktion, wenig Konzert. Ich glaube, da kam einfach wahnsinnig viel zusammen. Was mich dann auch in dem Moment ein bisschen zur Verzweiflung getrieben hat, einfach. Das mache ich auch normalerweise nicht. Da bin ich auch eigentlich nicht der Typ für. Aber irgendwie hat mich das in dem Moment derartig frustriert, dass ich so gar nicht in meinen eigenen Klang reinkam. Dass ich dann gesagt habe: Leute, also ich glaube, lass uns morgen nochmal drauf gucken. Das ist heute irgendwie ein bisschen wie verhext. Das ist ja manchmal, das hast du ja beim Fußball auch. Du hast eine Mannschaft, die grundsätzlich gut spielt, aber du hast das Gefühl, die könnten noch 3 Stunden weiterspielen und treffen trotzdem das Tor heute nicht. Und so ein bisschen fühlte sich das an in der Probe.
Da ist dann der Wurm drin, ne? Aber ja. Ist es denn so, dass auch andere Leute aus deinem, dass auch andere Leute aus von euch das manchmal machen?
Nee, so in der Form, also jein. Das Problem ist halt, das ist so ein Mittelstimmending, ne? Also unsere Randstimmen, ich glaube schon, dass sie das prinzipiell nachvollziehen können, aber ich glaube, sie können es nicht so erfühlen, weil sie es einfach nicht so vor Augen geführt kriegen regelmäßig. Das ist halt, wenn du dich immer in derselben Lage bewegst und die auch noch immer so um einen bestimmten Ambitus drumherum gehen. Also du hast ja immer eine Bruchlage in der Stimme. Das ist der natürliche Übergang von Bruststimme zu Kopfstimme.
Ja.
Beziehungsweise terminologisch richtig gesprochen vom Modalregister ins Falsettregister. Und wenn du dich permanent, also als Sänger lernst du, wie du diesen Bruch sozusagen umspielst technisch, also so, dass du ihn eben nicht hörst, dass es nicht macht, sondern dass du wirklich von oben nach unten möglichst durchgehen kannst. Und wenn du aber immer wieder in dieser Bruchlage bist, das ist technisch mit das anstrengendste sängerisch, weil du einfach da wahnsinnig präzise auf der Technik sitzen musst. Und eigentlich ist meine Aufgabe als Mittelstimme und die meines linken und dessen linken Nebenmannes permanent eigentlich nur in dieser Lage unterwegs zu sein. Also ein bisschen überspitzt formuliert. Aber es ist sehr viel das und ab und zu darfst du dann ein Solo singen, was aber durch das vorher anders unterwegs sein auch nicht unbedingt leichter wird. So, das muss man irgendwie nachvollziehen können. Es ist aber auf jeden Fall mit, glaube ich, mit das technisch anspruchsvollste im Ensemble diese Positionen. Ja, also ich glaube, dass die Randstimmen, die haben natürlich melodiös mehr Verantwortung logischerweise, also die sind halt die es anführen müssen, aber ich glaube, da kann man oft auch ein bisschen freier agieren. Wir haben halt bestimmte Funktionen im Ensemble und müssen das dann auch noch mit unseren eigenen technischen Fähigkeiten unter einen Hut bringen und das ist einfach manchmal wirklich herausfordernd, gerade dann, und dafür sind wir ja bekannt, dass wir das gerne machen, wenn du von der Renaissance bis in den Jazz alles abdeckst, weil dann hast du auch immer unterschiedliche Aufgaben.
Verstehe. Die Frage zielte eher mehr darauf ab, ob es auch mal andere Leute auch mal sagen, es wird heute nichts.
Nee, das wäre, ach so, ja, da wollte ich eigentlich hin. Tatsächlich ist das in der Regel nicht so. Wobei ich aber, also es gibt schon manchmal das Gefühl, dass, also die brechen dann nicht ab. Also ich habe einfach in dem Moment dann gesagt, das hat heute, glaube ich, keinen Sinn. Also wir hätten das noch eine Stunde weiter probieren können, das wäre sicherlich auch irgendwie gegangen, aber es wäre jetzt nicht so gegangen, dass ich mich am Ende wohlgefühlt hätte damit. Normalerweise macht man das auch nicht und normalerweise mache ich das auch nicht. Es fühlte sich nur in dem Moment so an, als müsste ich das mal tun.
Das ist doch gut. Also ich wollte jetzt einfach nur wissen, ob das eher dann wirklich, das ist eine Ausnahme.
Das ist, das ist das erste Mal passiert, tatsächlich.
Ja. Siehst du, und das in 10 Jahren, seitdem du dabei bist, das ist schon so selten.
Naja.
Ja, interessant. Interessant, ja.
Also warum, ich meine, wir sind ja hier und immer für Offenheit und ich finde auch, das gehört mal erzählt, dass es auch mal solche Tage gibt.
Klar.
Ist auch völlig normal. Auf der Bühne würde ich das jetzt nicht machen.
Nee. Nee, gibt es bei uns ja auch. Also wenn du weißt, du kannst heute nicht sicher fliegen, dann sagt man, nee, ich kann heute nicht. Also wenn du zum Beispiel, das können allerlei Gründe sein. Entweder du bist halt krank, ja, physisch krank, Schnupfen geht zum Beispiel schon mal nicht, weil du dann halt den Druckausgleich nicht mehr gescheit hinkriegst. Es kann aber auch sein, dass du einen richtig heftigen Krach in der Familie hattest und du einfach so mies drauf bist, dass du den Kopf nicht freikriegst. Das kennt jeder von uns. Klar. Keiner kann mir sagen, dass er das nicht kennt.
Da soll man ja eigentlich so auch schon kein Auto fahren in solchen Stadien.
Genau, und so jemanden willst du nicht im Cockpit von einem Verkehrsflugzeug sitzen haben. Ja. Der braucht einfach die Zeit, der braucht den Tag.
Ja, absolut.
Und den kriegt man dann auch.
Genau, Herr Stett, wir sind schon bei 32 Minuten, sehe ich gerade. Wir müssen, glaube ich, mal
ein bisschen
in die Pötter kommen. Nämlich drei Dinge, ein bisschen abgewandelt heute. Deine drei Go-To-Kochgerichte beim. Scheiße, wenn wir schneiden würden, hätte ich jetzt hier geschnitten. Deine drei Go-To-Gerichte beim Kochen, so ist es richtig. Also,
was sind Go-To-Gerichte?
Naja, Dinge, die immer gehen. Also Sachen, wenn du hast nicht viel Zeit oder du hast keinen Bock, dir irgendwas Spannendes auszudenken. Irgendwas, was du immer machst. Also gibt es ja Leute, die fahren auf Hefeklöße ab oder irgend so ein Rezept von Mutti, wo du sagst, das habe ich immer im Haus, das kann ich immer machen. Wächst du mich nachts um 3, stelle ich mich an den Herd und koche dir was ganz Leichtes, so Roulade mit Klößen und Rotkohl oder so.
Also Punkt Nummer 1, Nudeln. Die schmeißt du ins Wasser und wir haben letztes Jahr das erste Mal Tomatensauce eingekocht, selber von eigenen Tomaten. Und davon haben wir halt noch viele Gläser da. Die werden warm gemacht, fertig, Käse reiben, los. Aber selbst wenn man die Soße selber machen würde, geht das sehr, sehr schnell.
Aber eingekocht heißt, ihr habt dann wirklich das reine Sugo oder habt ihr das wirklich auch mit Zwiebeln und allem, was man da hat?
Alles.
Und das wird friert ihr das ein oder durch das Einkochen hält sich das lange?
Das wird eingekocht. Also das heißt, das tust du in Gläser mit Schraubverschluss, die auch vakuumverschließbar sind.
Ah, okay, und dann zieht sich
das. Das ist wie mit Marmelade. Das heißt, du packst es dann in Einkochautomaten und da entsteht ein erhöhter Druck. Das heißt, die Luft geht raus, dadurch, dass sie sich erwärmt. Und dann, wenn es kalt wird, zieht sie sich wieder zusammen, die noch drin ist, und zieht den Deckel zu.
I see. Okay.
Damit ist luftdicht verschlossen und abgekocht.
Geile Sache.
Ja. Und das hält sich dann so ein Jahr ungefähr. Oder länger, je nachdem, wie gut der Deckel ist. In der Regel ein Jahr schafft es meistens. Ja, das geht auf jeden Fall. Was auch immer geht, ist irgendwas mit Kartoffeln geht auch immer. Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, geht alles. Und was ich auch manchmal mache, es ist jetzt nicht wirklich ein Gericht, ist, dass ich verschiedene Gemüse in der Pfanne packe. Paprika, Zucchini, Aubergine, Pilze.
Einfach so eine Gemüse.
Was halt gerade da ist.
Klassische Gemüse.
Einfach was da ist.
Ja, genau. Herrlich. Nee, das klingt gut. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Mit
Essen.
Mit Essen, das sowieso. Habe ich letzte Woche eigentlich eine Empfehlung aussprechen wollen, die ich dann aber vergessen habe. Das hole ich heute nach. Ich weiß gar nicht, ob ich das.
Der Vorschlaghammer.
Ob ich das, genau. Ob ich das dann letzte Woche in die Shownotes geschrieben habe. Genau die Empfehlung. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall spreche ich sie heute laut aus, denn es war wirklich eine der besten investierten, ich glaube, Stunden der letzten Zeit, was Dokumentationen über das Filmbusiness angeht, über das Musikbusiness angeht. Läuft auf Netflix. Heißt The Greatest Night in Pop und geht darum, wie sich die größten Popmusiker der Welt zusammengefunden haben, um We Are the World aufzunehmen. Und es ist unfassbar spannend, wer da alles zusammengearbeitet hat, mit unter anderem Bruce Springsteen, dann Quincy Jones? Ja, Quincy Jones heißt er, glaube ich. Michael Jackson, so wer da alles da dabei war. Es ist unfassbar witzig, weil diese ganze Session in einer Nacht ablief, wo vorher eine Preisverleihung war. Die mussten ja irgendwas abpassen, wo die zufällig gerade alle in der Stadt sind. Und es war ein geheimes Projekt, das heißt, es durfte vorher nicht rauskommen. Und haben also nach dieser Preisverleihung diese Aufnahmesession angesetzt. Und es ist total spannend zu sehen, wie das alles so ablief. Verdammt nochmal. Ach ja, es wird erzählt von Lionel Richie. Jetzt habe ich den Namen. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Also produziert hat er es auch. Und er erzählt auch dadurch, wie das alles so abgelaufen ist. Und es ist wirklich ein abgefahrener Cast. Also es ist wirklich krass, wer dort alles mitgesungen hat. Wenn man sich das mal anguckt. Kann ich sehr, sehr empfehlen. War auch sehr unterhaltsam, weil man natürlich sich vorstellen kann, so viele künstlerische Größen bringen auch eine ganze Menge Ego mit in so einen Raum. Was dann auch für die ein oder andere witzige Situation sorgt. Also sehr, sehr gute Sache. Läuft leider nur auf Netflix, aber die Leute, die es haben, zieht euch das rein. Ist sehr, sehr gut.
Ich muss kurz noch sagen, dass mein Aufnahmegerät-Akku so langsam Richtung Ende der Folge geht.
Ja, na deswegen lese ich jetzt hier schnell noch den lyrischen Erguss vor und dann sind wir schon durch für heute.
Das hört sich doch super an.
Ich muss auch dringend wieder auf die Couch, weißt du?
Naja, ich weiß, die ruft schon. Und außerdem wird es auch finster, wir sehen uns gar nicht mehr. Ich würde gerne noch die Menschen verabschieden.
Ja, bitte, tu das doch.
Genau, also ich wünsche euch allen eine ganz wunderbare Woche und genießt die ersten Strahlen, die jetzt schon mal ein bisschen die Wärme bringen, und genießt aber auch, wenn es noch mal kühl wird, wie schön es sein kann, wenn man nicht sich alles, was man an Feuchtigkeit hat, rausschwitzt, so wie es dann im Sommer bald sein wird. Aber ich freue mich sehr auf den Frühling.
Rausschwitzt ist auch ein schöner Folgentitel.
Ja. Rausschwitzt. Ja, finde ich gut.
Rausschwitzt.
Genau. Eine wunderschöne Woche an alle.
Dann habe ich hier wieder von Empirisch belegte Brötchen, Marco Tschirpke, einen wunderschönen Vierzeiler, der auch gerade zum etwas wärmeren Wetter passt. Der heißt nämlich Der Park, dein Freund und Helfer. Schöne Woche. Ich gehe mit jedem Ärger gleich Gassi, oft mit Glück. Ich lasse ihn von der Leine und kehre allein zurück. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.